Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview von Deutschrap Plus. Heute haben wir Shao Casado zu Gast bei uns im Interview. Shao ist ja seit vielen Jahren als Videoproduzent in der Deutschrap-Szene unterwegs und am bekanntesten in den letzten Jahren geworden durch seine Zusammenarbeit mit Bones MC und Raf Camora und die verrückten Musikvideos zur Palm aus Plastik-Reihe. Da war ja 500 PS drauf, da gab es einen kleinen Festplattenunfall, dann der Kokain-Videodreh gesponsert durch Netflix, dann waren sie im Ghetto in Marseille und haben die Polizei mit Drohnen verjagt. Also all diese Background-Stories erzählt Shao im Interview. Und natürlich sprechen wir in dem Zusammenhang auch darüber, wie Shao die beiden kennengelernt hat und was er an ihnen am meisten schätzt. Aber was viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben, ist, dass Shao ja auch mit unzähligen anderen Artists zusammengearbeitet hat. Zum Beispiel einen Flair, Kurdo, Shirin David, Contra K, Casey Rebel und noch viele, viele mehr. Mit Casey Rebel war er zum Beispiel in einem krassen Ghetto auf Mallorca und hat da ein Video gedreht. Ich wusste bisher nicht mal, dass es dort Ghettos gibt. Und dann geht es auch noch um das Ave Maria Musikvideo zu JBG3 von Kollega und Farid Bang, das ebenfalls aus Shao Casados Feder stammt, und er erzählt mir ein bisschen die Hintergründe dazu. Wer sich erinnert, auf dem Song wurde ja Bushido und die anderen Rapper von EGJ extrem heftig gedisst. Und ja, eine wichtige Sache gibt's noch, wir sprechen natürlich über die außergewöhnliche Hollywood Musikvideoreihe, die Shao ja für Bones und das ganze 1RAF7 Camp mit mittlerweile über 20 Kapiteln gedreht hat. Und ich habe ihn da natürlich auch über das Bushido-Tattoo auf Bones seinem Hals ausgefragt und auch die Connection, die dazu Spectre bestanden hat, der ja dann plötzlich dieses Tattoo gestochen hat. Also, ihr seht schon, Shao hat extrem viel erlebt und zu erzählen. Wir sprechen auch über seine eigene Brand, seinen Store in Köln und wie er jetzt bald mit seinem eigenen Musiklabel durchstarten will. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen und ich würde sagen, an der Stelle genug geredet. Let's go.
Werbung.
Ihr sucht nach Weihnachtsgeschenken, dann kommt doch mit mir in den MBG Amber Room von 9 Mile. Als besonderes Geschenk kann ich euch das 9 Mile Wodka Kappermax Set empfehlen. Da sind 6 Kupferbecher drin, sieht super edel aus und perfekt, wenn man sich Cocktails wie Moskau Mule mal zu Hause mixen will. Für Longdrinks, wie zum Beispiel ein Wodka Tonic, gibt es das sogenannte 9 Mile Wodka Highball Glas Set. Da sind auch 6 Gläser drin, die sind dann so ein bisschen, ja, so etwas transparent. Und die kann man natürlich auch für alle möglichen anderen Cocktails verwenden. Und damit ihr direkt losmixen könnt, könnt ihr die Gläsersets auch als Bundle mit 9 Mile Wodka und Mischgetränken bestellen. Ja, also kann man sich ein bisschen Barfeeling nach Hause holen und vielleicht direkt an den Weihnachtsfeiertagen das Ganze mal ausprobieren. Den Link zum 9 Mile Online Shop, dem MBG Amber Room, findet ihr in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
So, wir haben heute jemanden bei uns zu Gast, über dessen Musikvideos wir schon häufig in den letzten Jahren hier im Podcast gesprochen haben. Shao Casado ist heute bei uns im Interview. Herzlich willkommen bei Deutschrap Plus. Wie geht's dir?
Was geht? Schön, dass ich hier sein darf und sprechen darf. Danke für die Einladung, Lennart. Und ja, hab ja öfters mal euren Podcast immer so gehört und ja, feier ich. Darum bin ich hier.
Yes, und du hast auch fleißig geteilt. Also wir waren schon das ein oder andere Mal im Podcast deiner Story und haben uns immer drüber gefreut. Deswegen schön, dass wir mal sprechen. Und wir haben auch einige Fragen zu vielen Musikvideos von dir und bin da schon auf deine Antworten gespannt. Aber gerade im Moment bist du ja auf Tour mit Raf Camora. Kannst du ja mal so sagen, wie ist die Tour gestartet? Das ist ja gerade mittendrin.
Ja, ich bin jetzt vor 2 Tagen zurück nach Köln gekommen. Also wir haben ja in München gestartet, war ein super Auftakt schon, haben richtig schon Gas gegeben. Und ja, was soll man sagen, also Bombenstimmung, ausverkauft. Raf, er hat diesmal eine längere Show als gewohnt. Also ich glaube, die geht jetzt 1 Stunde 40 Minuten. Und er ist nur am Abliefern. Also krass, Wahnsinn, was da abgeht.
Ich glaube, bei seiner letzten Tour 2022 im Sommer müsste das, glaube ich, gewesen sein.
Ja.
Da, also letzte Solo-Tour, da waren wir, glaube ich, sogar in Berlin.
Im
Start im Velodrom. Ja, genau. Geil. Also cool. Denkst du wirklich, das ist jetzt seine letzte Tour? Weil er hat das ja so angekündigt.
Ja, wenn er das sagt. Das ist immer, Künstler sind Moment, die leben von den Momenten. Und wenn das gerade so fühlt, dann ist es so. Kann sich wieder ändern, weiß ich nicht, aber Stand jetzt ist es leider so. Darum umso mehr genießt man es, mehr auf der Tour zu sein, und auch in Wien haben wir auch, war die Stimmung auch mal ganz anders. Das ist halt Vienna, Wien. Hat man, glaube ich, auch beim Video gemerkt, die Stimmung ist echt bombastisch gewesen dort.
Ihr habt ja dort auch den Song Vienna gespielt, ne? Also einzige Stadt, die diesen Song dann genau. auch bekommt.
Ja. ja. Das war, sehr ja, cool. haben die Menschen nostalgische Gefühle auf jeden Fall gehabt.
Klar, klar. Seid ihr eigentlich mit Tourbus richtig unterwegs? Oder?
Nee, diesmal nicht. Also dieses, wir sind da viel schneller unterwegs mit Autofahren hin, schnell, das irgendwie ja. diesmal anders.
Was sind denn so Sachen, wenn jetzt so letzte RAF-Tour erstmal so angekündigt ist, ne, oder das letzte Mal so ist, was wirst du vermissen und wo bist du auch froh? Also was sind so Momente, wo du auch beim Tourleben sagst, so, okay, das...
Also das Schöne ist ja, dieses ganze Team, wir sind ja wie eine Familie und wenn man da ist, jeder kennt sich, wir sind alle Freunde untereinander, jeder weiß, wie jeder tickt, weißt du, ich meine, das ist nicht so, nicht befremdlich und es ist immer was Schönes, wenn jeder so seinen Job hat, jeder darf etwas was Schönes vollbringen. Wir sind Teil von dem ganzen Konzert und es ist ein wunderbares Gefühl. Und da passieren auch immer so viele Sachen. Also Aufregenderes gibt's, glaube ich, nicht so wie eine Tour.
Ja.
Trifft man viele Menschen, viele verschiedene Menschen, man kommt raus, man sieht jetzt nicht nur die ganze Zeit irgendwelche Musikvideodrehs, man ist nicht die ganze Zeit, man hat auf jeden Fall mal viel, das ist der Vorteil bei diesem Ganzen, was wir machen, man hat echt viel Abwechslung, was so passiert. Das ist echt top.
Und man kommt auch mal mit den Fans ein bisschen in Kontakt. Ne?
Das ist auch das Wunderschöne. Man sieht, das ist diese Aura der Fans, die Liebe, wie die auch die Lyrics singen. Das ist ein schönes Gefühl, wenn du von irgendwo zu Hause also Musik machst oder irgendwo hinfliegst und Videos machst und denen das präsentierst. Und dann bist du quasi am Ende dort und spürst diese Energie. Schon top.
Halt so ein direktes Feedback einfach für die Kunst, die man halt macht, weil im Internet liest man ja, also ne, ist auch schön, die Kommentare zu lesen, man liest auch manchmal immer negative Kommentare, das ist dann aber so, ich glaube, das ist schon noch was Besonderes, wenn man dann einfach tausende Leute sieht und man sieht so richtig die Wertschätzung, dann Leute bereit eben auch das Geld zu zahlen, um dort zu einem Konzert hinzukommen. Sehr cool. Lass uns mal zu deiner Karriere als Videoproduzent kommen. Du bist ja schon lange dabei, hast schon für unzählige Artists auch Musikvideos produziert. Wie bist du überhaupt zum Videoproduzieren gekommen?
Gute Frage. Sagen wir mal so, ich wollte schon irgendwie immer irgendwas mit Kunst zu tun haben und irgendwie eine Möglichkeit finden, wie kann ich das machen. Ich habe natürlich gesehen, okay, Musik machen, ich war jetzt nicht der Wortgewandteste früher. Ich versuche mein Bestes jetzt heute immer noch so, aber früher war es halt ein bisschen schlimmer so, weil ich konnte erst... Ich habe jetzt angefangen zu reden mit 7. Also ich hatte da so einen kleinen Sprachschock, geschuldet vom, wo ich herkomme und dann quasi hierher nach Deutschland geflüchtet bin. Und da gab es quasi so einen kleinen Schock, Sprachschock, denke ich mal. Und da musste da einiges aufholen. Und dann habe ich irgendwie, als ich auch als kleines Kind so Musik gehört habe, das hat mir schon so richtig gut gefallen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich hatte Bock auf Schneiden einfach. So, ich habe Bilder gepackt und einfach die Musik geschnitten. Und dann habe ich auch angefangen, einfach so eine kleine Kamera zu holen und bin dann durch irgendwelche Getreidefelder, irgendwelche Landschaften habe ich abgefilmt, um einfach nur auf Mozart-Musik draufzuschneiden. Einfach so aus Spaß. Ja. Da habe ich mir Premiere gecrackt und habe das einfach mal so probiert. Und das hat mir richtig gefallen, weil da konnte ich so die Energie, die ich innen drin habe, konnte ich da drauf quasi... draufschneiden. Das war so die Anfänge und ja, irgendwann ist es dann immer Step by Step immer höher gekommen.
Okay, vom Ding her. Spannend zu hören. Einfach mit Mozart angefangen und heute 187. Ja,
verrückt. Auch Wiener, ne? Mozart, Wiener?
Ja, das? Stimmt. Eigentlich von Mozart zu Raff macht eigentlich Sinn. Was war dein erster krasser Videodreh, würdest du sagen?
Also ich würde mal sagen, ich könnte halt meinen ersten Videodreh erwähnen, also wo ich komplett neu gestartet habe mit einem Kurzfilm, wo ich mir irgendwie randommäßig eine Kamera, so eine dicke Kamera geliehen habe mit Kassetten noch, so eine Mini-DV und habe dann quasi für die Filmhochschule, wollte mich an die Filmhochschule bewerben, habe ich einen Film gemacht, der hieß Verraten und Verkauft, das war so ein kleiner Straßenfilm. Das war da, wo ich in Heidelberg noch gelebt habe.
Echt? Du hast in Heidelberg
gewohnt? Ich habe in Heidelberg gelebt, ja.
Wir kommen beide aus Heidelberg.
Ach,
also Sherwin und ich.
Ach, krass. Ja. Wo genau Heidelberg?
unterschiedlich eigentlich. Ja. Also so Rohrbach, Emmertsgrund, Schlierbach, so, ja, genau.
Krass. Ja, ich war da auf jeden Fall unterwegs. Und da haben wir in Emmer, nee, wo war das? Rohrbach, glaube ich, oder Heidelberg City. Rohrbach haben wir diesen Film gedreht, diesen kleinen Kurzfilm mit meinen Jungs von damals. Mohamed Ashtiani, der war der Schauspieler, liebe Grüße dahin. Habe ich diesen Film, Street-Film gedreht und mich damit beworben an der Filmhochschule. Und das war eigentlich das erste Mal, wo, wow, das war für mich so schon ein krasses Gefühl, weil das war immer so ein Step weiter. Da ging es nicht mehr um Getreidefelder, sondern da ging es um Geschichten und diese Geschichten. Und dann habe ich mich beworben an der Filmhochschule und dann wurde ich auch da sogar eingeladen.
Ja.
Und dann kam ich unter die besten 20 oder 30, ich weiß nicht mehr, was es war. 20, glaube ich. Und von diesen 20 wurden nochmal 7 rausgepickt. Die haben, leider wurde ich da nicht genommen. Die meinten zwar, die sehen das Talent in mir, aber ich bin noch nicht so weit. Da war ich, glaube ich, 18 Jahre, 17, ich weiß nicht.
Ja, okay.
Vielleicht noch ganz jung. Ich war, glaube ich, da einer der Jüngsten dort. Und ja, dann habe ich gemeint, okay, egal, ich mach weiter. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, bin ich nicht da auf diese Filmhochschule gekommen, weil so konnte ich mich selbst entwickeln. So wurde ich nicht geformt von, auch Respekt an alle so, aber ich glaube, wenn man es selber versucht zu schaffen mit seinen Methoden, dann entwickelt man etwas Eigenes daraus. Und es ist Gott sei Dank, ich bin glücklich, dass es so gelaufen ist. So.
Ja, so einen eigenen Stil auch.
Ja, genau.
Okay. Und wenn du jetzt, danach kamen ja dann ganz viele Musikvideos und wenn du das jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, was würdest du sagen, welche Zusammenarbeiten mit Rappern haben dir so ein neues Level quasi gebracht? Also im Sinne von, du hast gemerkt, okay, du machst jetzt eine Stufe nach oben, weil es kommt plötzlich eine neue Arten von Anfragen rein. Man spricht jetzt über ein anderes Budget. Was waren da so die 2, 3 Punkte in deiner Karriere, wo du gesagt hast, okay, da ging's eine Stufe nach oben?
Ja, da muss man sagen, also nach oben, also nachdem ich diesen Film gemacht habe, haben es auch welche gesehen, dann kamen die auf mich zu, dann bin ich irgendwie in diese Musikvideo-Geschichte reingerutscht. Und das ging auch von Step by Step. Du hast mit dem Video gemacht, hast super abgeliefert, dann hat's der eine gesehen, der eine hat's wieder so gesehen, ey, der bucht dich weiter, dann geht es immer Step by Step hoch. Und irgendwann bin ich halt bei bestimmten Leuten gelandet. Man muss halt auch die Leute erwähnen, die für dich quasi reden. Also, die das gesehen haben und die ihm dann sagen, ey, guck mal, der ist krass und so weiter. Und das,
verstehe,
das sind wichtige Menschen da auch in meinem Werdegang gewesen. Von München, also ich habe auch in München gelebt, 10 Jahre München, bin ich nach Heidelberg, Heidelberg, Frankfurt, Frankfurt, Köln. Und in diesen Städten habe ich immer Menschen gehabt, die mich immer wieder weiterempfohlen haben. Und angefangen halt mit Sino, der Sino Beats, mit dem war ich zusammen im Asylantenheim in München. Also wir sind da aufgewachsen und der hat in Neuperlach gelebt und er hat Freunde gehabt, die ich auch kennengelernt habe. Der eine war ein Rapper. Und wir haben damals zusammen das Video gemacht. Dann ist dieses Ding zu schauen. Alle haben, wow, krass. Und dann, das war das erste Mal so, wow, okay, wer ist dieser Typ?
Ja.
Und dann kam ein Video mit Tilosch auf Agro TV raus. Und dann ist Boogie auf mich aufmerksam geworden. Kennst du Boogie aus Frankfurt?
Ja, ja, kenne ich.
Legende, Videolegende.
Ja.
Hat geile Videos auch immer gemacht. Und der hat das gesehen und er hat in der Zeit mit Flair was gemacht. Zusammen was gemacht und hat mich da quasi weiterempfohlen. Dann bin ich halt zu Flair gekommen und dann immer Step by Step. Dann habe ich mir Flair gemacht. Das war jetzt diese Boogie-Flair-Geschichte. Dann haben wir eine Geschichte mit Samira Dadashi, die aus Wien ist und die quasi mit Raff schon sehr lange befreundet ist, seit die 16, 17 sind. Und Raff hat jemanden gesucht, der Videos macht. Und dann hat sie mich angerufen und hat gemeint, ja, ich kenne meinen Bruder, der macht Videos. Und dann haben wir da FaceTime gemacht und dann ging es da quasi weiter. Das war 2014.
Und das ist deine Schwester, die kannte Raff schon so lange auch.
Ja, ja.
Ach, okay, das krass.
Also nicht leiblich, aber meine Stiefschwester.
Okay.
Ja. Mein Vater hat eine neue Frau kennengelernt und das waren die Töchter. Also das sind zwei. Saman und Samira, viele Grüße an der Stelle. Das ist schon krass. Also wäre das so, dann sind wir halt da zusammengekommen. Und ja, seit 10 Jahren bin ich jetzt, arbeiten wir zusammen. Und das meine ich, also. Du kommst immer, der empfiehlt dich da, dann bist du immer mit dem und dann ist quasi, dann hast du mit ihm einen im Weg und dann hast du mit dem einen Weg, einen Mädchen im Weg und dann irgendwo ist es dann explodiert so. Bezüglich nochmal diesen Steps, was dich weitergebracht hat, wo du es erkannt hast, war auch ganz wichtig, dass man weiß, als mich Carlos und Darko mit auf die Tour gebracht haben, zur Ryan Leslie Tour und ich gesehen habe, wie dieser Mann seine Arbeit macht, hat mich großteils wirklich sehr inspiriert. Der Typ hat nur 3 Stunden geschlafen am Tag, hat seine Arbeit gemacht, seine Musik gemacht, sein Business gemacht. Und das war alles so ein bisschen vor der Ghost-Zeit und es hat mich so inspiriert, wie der Mann arbeitet. Und da an der Stelle nochmal Dank an Carlos und Darko. Danke euch, dass ich da das sehen durfte, weil das hat mich auch sehr, sehr inspiriert.
Ja, okay.
Aber ich bin jedem dankbar, mit dem ich drehen durfte. Also wirklich, auch mit den Leuten, die mich empfohlen haben. Auch Grüße an Heidelberg, Archie, Mohamed Asterni und Ishomaro. Die Jungs haben mich auch weiterempfohlen und immer Stärke gegeben. Mit Isho habe ich zum Beispiel mit Jace gearbeitet, Jace aus Frankfurt.
Mhm.
Ja. Und da habe ich die Frankfurter Jungs kennengelernt. Habe ich mal für Azad gedreht und so und das auch Bombenjungs. Und ja, du merkst, alles vernetzt, also alles mit verschiedenen Bereichen.
Ist über die Zeit, wo du in Heidelberg gewohnt hast, ist dadurch dann später auch die Zusammenarbeit mit Kurdo entstanden?
Kurdo kenne ich ja auch, seit wir, keine Ahnung, 15 sind oder so.
Ehrlich?
Ich kenne ihn, okay, wir waren krass. kleine Rabauken früher.
Okay.
So ein kleiner Kreis und da haben wir uns schon
kennengelernt.
Witzig, ne? Und dann kam es irgendwann halt zu einer Zusammenarbeit mit ihm. Kodo auch ein super Typ. Haben wir dieses Almos-Album gemacht. Das war alles so, wann war das? 2013 oder irgendwie sowas?
Irgendwie so, ja, 2014, 15 sowas, ja, klar. Ja.
Dann sind wir auch nach Kurdistan geflogen und haben dort auch gedreht. Auch verrückte Story, was da alles da passiert ist. Da hatte ich Magen-Darm-Grippe. Da habe ich irgendwas Falsches gegessen, Magen-Darm. Und an dem Tag mussten wir drehen, weil wir das kurdische Militär hatten, Peschmerga. Und wir waren ganz sehr schlecht, aber wir haben trotzdem durchgezogen. Und am Ende des Tages haben wir Gott sei Dank die Aufnahmen geschafft.
Krass.
Aber alle 2 Minuten, ich musste...
Du warst so
ja, kurz... Aber man muss durchziehen. Das ist ganz wichtig.
Welches Musikvideo war das dann am Ende?
Verbrecher aus der Wüste.
Ah, ey, das ist so eine geile Zeit. Ja. Ja.
Richtig
war
geile
da auch
Zeit.
Sowas drauf wie 3 Freunde?
Ja, da waren auch 3 Freunde drauf. Ja. Das Intro, Verbrecher aus der Wüste und noch 2 andere, glaube ich. 2, 3 andere Sachen.
Stark.
9mm.
Okay.
Das auch.
Ja.
Aber es war eine Bombenzeit, da war ich auch zum ersten Mal dort, hab mal ein neues Land wieder gesehen. Auch mit Soldaten direkt und es war richtig schon aufregend auf jeden Fall. Und da habe ich das Reisen, da habe ich ja noch nicht so oft gemacht. Das waren so die ersten Schritte Richtung bam, bam, hier da drehen.
Wie kommt es dann dazu überhaupt? Also braucht man da nicht mega die Connections, um so einen Trip überhaupt zu wagen oder seid ihr da einfach hingeflogen?
Also erstens, immer wenn man irgendwo im Ausland dreht, man braucht immer jemanden, den man dort kennt. Das ist immer die erste Regel, bevor man überhaupt irgendwas macht. Ja? Und früher, man wusste nicht, wie, also in Deutschland, es war schwierig, ein gutes Video zu drehen in Deutschland, da es teuer wirkt. Also das ist wirklich, früher war ja mehr so dieses produktionsmäßige Produktionsfirma, Kameramann, Regisseur, Editor, da war ja für jeden Job war eine Stelle. Und das hat Vor- und Nachteile. Für mich war das immer, es war immer irgendwie so blockierend, weil es war kosteneffizient, es war zeitaufwendig und so weiter. Und es ging mir alles zu langsam. Also ich habe irgendwie einen Weg gesucht, wie man schneller mit einem hohen Qualitätsanspruch Sachen produziert, die wirklich direkt bam, ballern.
Ja.
Und dann habe ich halt das Reisen für mich entdeckt. Du triffst halt Locations, wo sieht man nicht. Und das sind halt, das ist das Schöne an einem Reisen. Du siehst Orte plus halt, du hast direkt geile Locations, die international wirken dann. Und das waren so die Gründe, warum man das macht. Und Connection baut man sich auf im Laufe der Zeit. Du gehst da hin, lernst den kennen, beim nächsten Mal nochmal. Dann geht's immer weiter. Und dann wird das immer breiter.
Hast du nicht dann später auch nochmal mit Jizzes in Nordirak genau. Gedreht? Waren das dann quasi auch aufbauend auf den Connections, die man irgendwie schon mal beim ersten Mal...
So mäßig.
Ja.
Also man kennt da Leute, die in der Politik arbeiten und dann haben wir dort quasi die Soldaten, aber aus einer anderen Fraktion bekommen, die auch frisch, also die kamen wirklich aus dem Krieg gerade gelandet.
Ja.
Morgens früh haben sich direkt bereitgestellt für den Videodreh und waren da am Start. Und das waren auch keine gestellten Leute, das waren wirkliche, echte Soldaten. Alles echt.
Heftig.
Also das ist auch nur ein Anspruch, immer echt zu bleiben
ja.
wie möglich.
Krass. Du hast jetzt schon so ein bisschen so einen Eindruck gegeben, was alles so passiert bei einem Musikvideodreh, vor allem wenn man da auch so im Ausland ist. Was sind denn so, was gehört alles zu deinen Aufgaben, die du machst? Also Dreh, Schnitt, hast du da Leute? Wie arbeitest du?
Also früher hatte ich ein Produktionsteam, aber wie gesagt, das war mir alles zu langsam. Und dann habe ich Damals war das die Canon 5D. Und dann kam aber irgendwann die Sony A7S raus mit dem Gimbal. Und dann gab es endlich die Möglichkeiten, viel schneller damit, also schöne Steady Moves zu bekommen, einen 35mm Look quasi mit der Sony so zu erschaffen. Das war, gab's noch nicht mit der Canon. Und das habe ich dann für mich so entdeckt. Und da haben wir quasi mit RAV die Ghost-Videos damit so gestartet. Dann hat es direkt einen anderen Look gehabt, alles Ding, und ist quasi ins Geschehen reingegangen, hat diese Dinger da gemacht. Die Ghost-Videos, das waren die ersten Momente, wo ich für mich entdeckt habe, okay, es geht viel schneller, wenn man alles selber irgendwie versucht zu machen. Das heißt, was gehört zu meinen Aufgaben? Ich schreibe ein Drehbuch in Anführungsstrichen. Anfangs habe ich es noch ungefähr geschrieben. Dann irgendwann habe ich gesagt, ich verlasse mich einfach aufs Schicksal, auf den lieben Gott. Egal, was da passiert, ich nehme das alles mit, so wie es passiert. So, ich kann es nicht selber entscheiden, es passiert so. Ja. Ich nehme diese Momente fest. Weißt du? Aha. Und das ist so eine Art, ich würde mal sagen, Live-Drehbuch. So, alles, was gerade live passiert, ich nehme das alles auf und mache daraus am Ende eine Geschichte. Regie, ich mache das alles mit dem Künstler zusammen. Natürlich, wir arbeiten da sehr eng zusammen. Regie mache ich auch. Kamera, den Schnitt mache ich. Vor allem den Schnitt, weil das gehört wirklich zu meinen Lieblingsaufgaben.
Ja.
Obwohl es auch wirklich sehr zeitfressend ist, aber Gott sei Dank, die Liebe ist da. Color Grading und ja,
okay.
Das ganze Zeug halt.
Ja, weil du jetzt gerade das Thema Schnitt ansprichst, ich glaube, ich habe schon sehr, sehr häufig Instagram-Stories gesehen, wo es irgendwie darum ging, ne? Man hat so gesehen, okay, jetzt in 2 Tagen muss das Musikvideo fertig werden, man sieht so, okay, YouTube-Video lädt gerade hoch, ist bei 80% und so, schau, Casado gibt alles, aber ist nachvollziehbar, wenn man halt alles alleine macht
auch. Ja, ja, und du musst dir vorstellen, in welcher Menge ich das mache. Also ich mache ja nicht nur 2-3 Videos im Jahr. Die letzten Jahre habe ich wirklich im Durchschnitt 25 bis 30 Videos im Jahr gemacht. Und da musst du halt immer, und es muss immer wieder so ein Level-Up sein, was ich auch liebe. Es muss immer krasser, irgendwie krasser sein, auf seine eigene Art und Weise, ne? Und ja, dieses 0-Uhr-Ding, das ist immer, ich muss auch sagen, dieses bisschen psychisch ist das wirklich schlimm. Ich hasse das, dieses 0 Uhr, muss das Video raus. Manche nehmen das sehr ernst, manche sagen, 187, das war ja so das Geile bei 187, wir haben um 4 Uhr rausgebracht, um 3 Uhr, um 6 Uhr morgens, war egal, das war dieser 187-Style, so, weißt du?
Ja.
Heutzutage ist das leider durch die TikTok-Ära und so nicht mehr so in dem, da leidet halt YouTube sehr darunter.
Ja.
Darum versuchen wir immer on point zu bleiben und ja, so. wir sind immer am Start, ich bin auch immer am Start.
Geil. Mhm. Lass uns mal über eine Promophase sprechen, die wahrscheinlich auch in die deutsche Geschichtsbücher eingeht und wo du die Musikvideos zu produziert hast, und zwar JBG3. Dieses Album ist, glaube ich, mehrere Tage vor Release Gold gegangen. Ich kann mich dran erinnern, Sturmmaske auf, ging sogar auf Platz 1 in den Singlecharts, das muss man sich mal vorstellen, so eine Street-Battle-Single geht auf 1, du hast das Musikvideo produziert und dann zum Release des Albums kam auch das Musikvideo zu Ave Maria,
ja.
Was ja...
Und Gamechanger noch dazwischen.
Genau, das kam noch dazwischen, ja, genau. Und bei Ave Maria, das ist, glaube ich, aber dann hat für am meisten Gesprächsstoff gesorgt nochmal, weil eben auch viele Deutschrapper gedisst wurden. Damals war ja auch dieses Ding JBG versus EGJ, ne, man hat Bushido attackiert und alle, die eben gerade bei EGJ waren, ob Ninjindi, Ali, Boumaier. Und ich habe irgendwie so bei laut.de, die schreiben mir immer so Rezensionen, da stand, für das Video studierte Regisseur Shao Casado offenbar genauestens die Netflix-Serie Narcos. Zumindest erinnert die Erstürmung des Anwesens an die Vertreibung Pablo Escobars aus der Kathedrale. Eigentlich das haben die nicht geschrieben damals.
Ja, krass, habe ich gar nicht gesehen. Eigentlich nicht, aber ja, gut, nice.
Ja, wollte ich mal nachfragen, was du dazu sagst.
Ich hab den Song gehört und dann dachte ich mir, ey, lass mal so eine Sache stürmen, so eine Villa stürmen und quasi da eine Geschichte erzählen, was zu dem Song halt passt. Also der Songinhalt ist mir in dem Moment, ist ja, ich visualisiere es ja nur so.
Mhm.
Und ja, ich fand es halt sehr passend, wenn in dieser Zeit, du musst dir vorstellen, da gab es ja kurz diese Filmsequenz, dass der alte Herr da mit der Mutter und dem Sohn das Anwesen gehört und das Label hieß ja, er ist guter Junge und Ave Maria, diese ganzen Anspielungen, das war halt so, die sind da reingestürmt, haben den Jungen entführt Und dieser Junge, er ist guter Junge, ist der kleine, also ist das Label quasi, das sie entführt haben. So die Geschichte.
Ah, okay, okay.
Und er sagt auch, zieh die Sturmmaske auf, auch Anspielung auf die erste Single. So, ja. Er hat sich quasi, wie sagt man, er zieht die Sturmmaske auf und dann verwandelt er sich in deren Team. So war die Idee da.
Verstehe. Okay, interessant.
Und ja, das war so die...
Farid sagt ja auch dann zu ihm so, du bist ein guter Junge.
Genau, ne? Du bist ein guter Junge. Und das war so, er ist quasi, das Label wurde besiegt.
Ja, tatsächlich ist das ja dann auch eingetroffen, ne, durch die internen Streitereien, ja, die dann dort waren, dass das Label dann tatsächlich auseinandergebrochen ist. Aber interessant, da nochmal deine Sicht der Dinge drauf zu hören.
Ja, das ist alles sehr künstlerisch betrachtet.
Ja,
da klar. Dargestellt haben.
Ein anderer Videodreh, der für Schlagzeilen gesorgt hat, ist von Shirin David, Hose Up, G's Down.
Ja.
Da ist Shirin David mit einem Jetski in einem normalen Pool in einer Villa rumgecruised. 40.000 Euro Strafe irgendwie. Erzähl mal, wie kam es überhaupt dazu und wie kommt man auf die Idee? Ist das nicht auch gefährlich?
Boah, das war auf jeden Fall auch die, du musst dir vorstellen, die Zeitspanne, das ist alles in 1,5 Wochen entstanden, mit dem Schnitt. Also es war alles komplett sehr spontan. Und ich habe mir halt überlegt, weil Shirin ist für mich so eine richtig so Powerfrau, ich mag, was sie macht. Ich will sie stark darstellen. Was könnte man so machen, wenn wir schon einen Villa-Dreh haben? Okay, lass mal einen Jetski in den Pool machen, weil es gab's noch nicht. Und eine Frau soll es machen, weil es kommt richtig böse so.
Hat mir Boss-Move, ja.
Ja, Boss-Move so mäßig. Und das Lustige ist ja, wir wollten... Das ist ja beim Nachdreh entstanden, diese Pool-Szene. Wir wollten die ja auf der Party drehen, dann hat die Polizei uns gestürmt und hat die Party komplett hops genommen. Und dann habe ich gemeint, ey, wir haben nur eine komische Jetski-Szene gehabt, wo der Jetski einfach noch steht und das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich gemeint, ey Leute, wir müssen unbedingt diese Szene nachdrehen. Lass unbedingt, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen diese Szene drehen. Und dann irgendwie 2, 3 Tage später haben wir das noch irgendwie nachgedreht, haben wir nochmal die Villa bekommen und haben den Jetski reingesetzt. Und haben halt noch diese Burnout-Pool-Szenen gedreht, was richtig richtig krass geballert hat auf Social Media und so. Das war richtig, ging krass viral. Und diese 40.000 Euro Strafe, ich glaube, das war, ich weiß jetzt nicht, ob es wegen der Polizei war oder war das wegen...
Ich hatte irgendwie gelesen, dass der Pool beschädigt
wurde. Der Pool beschädigt, ja. Das. Der Pool wurde beschädigt, aber auch unabsichtlich. Aber ja, die Szene ging auf jeden Fall Deutschland, Europa vielleicht.
Geil, auf jeden Fall irgendwie ein geiles Bild insgesamt in so einem, sag ich mal, relativ kleinen Pool da mit einem Jetski Burnout zu drehen. Sehr wild.
Da war ja auch Corona in der Zeit.
Ah ja, ja.
Das muss man auch noch erwähnen. Also wir haben keine Regel oder so verletzt. In der Zeit hieß es, man darf eine bestimmte Anzahl von Menschen auf einen Dreh oder auf einer Party haben. Und daran haben wir uns gerichtet. Darum am Ende des Tages ist, glaube ich, die Anklage fallen gelassen worden und damit wurden auch keine Sachen, also keine Menschenrechte oder was weiß ich was verletzt. Also es war alles im legalen Bereich.
Du hast aber mit Shirin David auch noch weitere Musikvideos gedreht und eins davon auch in L.A.
Ja, das war Fliegst du mit.
Das war noch richtig vor ihrer richtigen Rap-Zeit auch, oder? Kann das
ja,
sein?
Ja, war
noch so mehr Gesang auch?
Ja, da hat mich Taban angerufen und meinte, da hat sie noch keine Videos, glaube ich, rausgebracht, noch keine Single. Und da hat mich Taban angerufen. Erstmal hätte ich Gib ihm drehen sollen, aber dann hat es zeitlich irgendwie nicht geklappt. Und dann war das Fliegst du mit. Und für mich natürlich große Ehre. Das ist ein sehr persönlicher Song, wo es um ihr Vater geht. Und ein sensibles Thema. Und ich habe den Song gehört, habe das Drehbuch komplett geschrieben, habe das denen rübergeschickt und sie hat es direkt gefeiert. Und lass es direkt machen so. Weil das war schon alles bombenmäßig, wie das alles. Ich habe ja Game of Thrones, diese Steinskulpturen, was alles da passiert, auch kombiniert mit R&B aus den 2000ern, das so einen Einfluss hat, das Ganze. Und da ist halt eine Sache, die nicht, also auch dieses kaputte Haus, das hat dich auch so inspiriert von Dido. Kennst du das Video, wo sie auch in so einem kaputten Haus ist?
Ich glaube schon, ja.
Das hat mich davon inspiriert und was halt spontan war, aber auch gefährlich, ist diese Schaukel im Meer gewesen. Da sind wir mit dem Location Scout in L.A. rumgefahren und dann habe ich irgendwann diese Schaukel entdeckt im Meer auf irgendeinen abgelegenen Ort. Ich so, Wahnsinn, was macht denn diese Schaukel dort? Und ist, ja, Wahnsinn. Und es war auch sag ich mal, eine gefährliche Geschichte, weil die uns sagten, das Wasser ist vergiftet. Also da sterben Tiere, was weiß ich was. Und was ich bei Shirin auch feier, sie ist auch jemand, der so gibt einen Fick so drauf und macht einfach, will machen so.
Und für ein geiles Musikvideo am Ende. Musikvideo. Ja.
Sie ist für alles zu haben und sie ist echt, sie lebt für die Kunst. Und es ist echt Bombe, auch mit ihr zu arbeiten. Das macht sehr viel Spaß. Auch mit Habern, man lacht sehr viel miteinander. Und dann haben wir dieses Ding, und du musst dir vorstellen, als wir diese Schaukelszene gedreht haben, da hatten wir noch diese große Drohne, die Inspire 1 oder was das war. Da gab's noch nicht diese kleinen. Und du musst dir vorstellen, da war ein Riesensturm. Wellen, Barm, Wind. Du dachtest, es ist so ein kleiner Armageddon mit Windstürmen und Sunset und bla. Das war, und wir hatten so wenig Zeit, diese Szene zu drehen, wo alles so sehr hysterisch, hektisch war. Und ich so, komm, da. Schnell, geh auf die Schaukel, ich geh ins Wasser, ich drehe die Szene so im Wasser drin, während sie schaukelt, renn wieder zurück, nimm die Drohne, ich bin schnell Drohne geflogen, wie sie dann, diese Shots mit der Drohne entstanden sind. Und die Drohne, ich dachte, die geht irgendwo weg, weil der Wind war so stark, dass alles rumgewackelt hat. Und ich dachte schon, die ist mir fast mal passiert, dass die Drohne aber wegfliegt. Und der Wind ist so stark, dass du nicht mehr dagegen fliegen kannst.
Ja.
So schlimm war das. Krass. Und dann auf Ach und Krach haben wir es geschafft. Und am Ende hatten wir die Aufnahme und haben uns wahnsinns gefreut. Das war richtig heftig. Und dann haben wir die Bilder angeschaut. Wahnsinn. Haben wir gedacht, krass, krass, krass. Weil das war einer der heftigsten Momente, so von der Epic.
Ja. Oh Mann, krass. Und du hast ja gesagt, aber ihr war dann auch mit dem Location Scout da halt unterwegs, genau. So mäßig halt, Local. So, man muss Leute vor Ort kennen, ja.
Da war so ein Local Producer. Und der hat uns da Locations vorgeschlagen und dann konnte man auswählen. Okay. Das ist zum Beispiel ein Thema mit Drehbuch gewesen, wo man sagt, okay, lass uns so und so machen, aber nur das Spontane war die Schaukel. Was am Ende die Szene war auch.
Die es dann ausmacht und das hätte man sich niemals davor erträumen können, dass dann sowas reinkommt. Ja.
Darum meine ich verlasse mich sehr auf das Schicksal, was es mir gibt am Ende des Tages und auf das lasse ich mich ein. So.
Du hast ja schon in den verschiedensten Ländern Musikvideos gedreht. Und hast du ja jetzt auch schon durchklingen lassen, was da manchmal für skurrile Situationen auch entstehen oder dass man dann eben auch irgendwie mit echten Soldaten wie im Nordirak dreht. Was war denn so der gefährlichste Videodreh oder hast du so ein, zwei krasse Stories, was du erzählen kannst, was passiert ist bei irgendwelchen Videodrehs?
Ja, habe ich auf jeden Fall mehrere Sachen. ich glaube, das hat man schon in der Palmas Plastik-Doku auch gesehen. Da haben wir bei Kokain in Mexiko gedreht und da haben wir eine Party geschmissen und jeder war gut drauf, die Stars, und dann haben wir halt Szenen gedreht mit Waffen und so weiter und da ist halt die Waffe vor mir quasi losgeschossen worden. Also hätte man quasi die Waffe vor die Kamera gestellt, dann wäre es schon mal anders ausgegangen. Das war so ein Schrecksmoment.
Ja.
Das Witzige war aber halt, da wir so verrückte Menschen sind, als es passiert ist, ist dann am Ende nichts passiert, dann haben wir uns gefragt, okay, habe ich die Aufnahme? Da habe ich geguckt, ja, ich habe die Aufnahme, da habe ich mich gefreut. Und dann Bombe. Hatten wir die Aufnahme, die kam auch ins Video rein und alles gut, zum Glück. Und eine andere Geschichte, der Vulkan. Natürlich, es war ein schöner Moment, aber kann auch gefährlich sein. Wenn du dir vorstellst, so ein Feuerregen, ist wie so ein Komet. Kennst du, wenn ein Komet einschlägt und dann ballern dir da so ganz viele Sachen runter, das war auch sehr aufregend, bin auch so weit vorne wie möglich gegangen, um dieses ganze Spektakel wirklich hautnah sehen zu dürfen. Das war eine gefährliche Geschichte. Da bin ich auch auf Lava kurz gelaufen, also so Steine, die glutig sind und ich wollte gucken, wie sehr man da rumgehen kann. Dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen und so weiter und habe gemerkt, okay, es qualmt ein bisschen, aber es geht noch. Und dann nach ein paar Minuten lieber dann wieder raus. So. Aber auch aufregend.
Welches Musikvideo war das?
Contra K. Wenn das Schicksal trifft. Einer meiner favorite moments, was da passiert ist. Wahnsinn. Ansonsten, Mallorca, wer es glaubt oder nicht, da gibt's ein Dorf, da war ich mit Casey, haben wir Moskitos gedreht und ein Freund, Isa, hat mir gesagt, es gibt einen Ort in Mallorca, wo keiner reingeht. Also man darf da nicht rein. Und sowas reizt mich natürlich. Und habe ich gemeint, nee, wir müssen da rein. Wir brauchen ein Ghetto oder so schlimm wie es geht, wir müssen da drehen. Um wieder halt mal neue Sachen zu entdecken, ne?
Und dann auf Mallorca.
Auf Mallorca.
In Palma dann irgendwie irgendein anderer.
Neben dem Flughafen ist ein Dorf, das heißt Son Banya. Und das ist einer der schlimmsten Dörfer, die ich wirklich auch gesehen habe auf der Welt. Du gehst da rein und dann Muss dir vorstellen, jeder hat so sein Territorium. Jeder hat so, der eine hat dieses Gebiet als sein Gebiet, der da, und dann werden überall halt Drogen verkauft, Fernseher, alles. Die haben uns Räume gezeigt, wo ganz viele TVs aufgestapelt sind. Ja, den haben wir da, verkaufen wir an den und den. Das haben die irgendwo geklaut, keine Ahnung wo. Da musst du dir vorstellen, dann kommt ein Bus rein, gefahren mit Drogenleuten, also die Drogen brauchen. Die kommen dann mit dem Bus reingefahren und dann holen die sich ihre Portionen Drogen und fahren halt mit diesem Bus wieder raus und so ganz normaler Alltag dort. Und dann haben wir dort den Chef kennengelernt, der war cool mit uns, der hieß Ico, glaube ich. Ja, Ico hieß der, ja. Und dann hat uns da rumgeführt, war richtig cool. Also, die haben uns direkt alles gezeigt und wir durften da drehen direkt, war echt top. Und es war ein erfolgreicher Dreh auf jeden Fall. Wenn man sich mal das anschaut, das war echt top.
Ja, und die Fernseher, die kommen wahrscheinlich alle von den verlassenen Finkas, die einmal im Jahr von besucht werden und dann leer stehen. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn, okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Krass. Ja,
das ist Wahnsinn. Also Mallorca ist schon auch heftig. Ansonsten, Japan war halt auch immer gefährlich, wenn du auf den Dächern bist und dann versuchst, an Spots zu gelangen, die manchmal vielleicht einen Sprung brauchen.
Ja.
Oder wenn du eine Leiter hochklettern musst, um den einen Spot zu treffen. Und dann bist du schon auf einer gewissen Höhe, wo es schon gefährlich sein kann.
So. Okay, verstehe. Du warst für Kontrollieren warst du dort, ne? Also mit Raff, Maxwell, Jesus Bones, so, ja.
Also ich war 5-mal da.
Ah, okay.
Oder irgendwie sowas. Also einmal für
Crazy.
Noah, also Raff, Kamora, Noah, dann Kontrollieren, dann bei Nacht, Raff und Crow.
Stimmt, Raff und Crow haben wir, okay, ja.
Also Japan ist auch mittlerweile wie Wohnzimmer. So wie Island. Immer wieder schön. Wir haben da auch tolle Menschen kennengelernt, die uns da helfen.
In welchem Land würdest du denn gerne mal drehen, wo du bisher noch nicht warst?
Auf jeden Fall würde ich gerne nach Afrika fliegen. Das ist auch auf meiner Checkliste. Ägypten sehr, 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 sehr gerne. Das reizt mich sehr, sehr, weil dort Pyramiden sind. Da die Wiege der Zivilisation, das ist, so Sachen interessieren mich sehr, sehr. Sowas. Dann vielleicht Hawaii, sowas. Nordpol, Südpol, sowas.
Oh, das wäre krass.
Das wäre auch krass.
Das wäre heftig.
Argentinien, sowas ist auch geil. Auch da unten, wo alle sagen, dieser eine Ort, kennst du die Geschichte da ganz unten, wo
ich glaube nicht,
die meisten Verschwörungstheorien sind, wo es ein Portal gibt und
quasi krass.
Wäre auf jeden Fall interessant, mal das zu erforschen, was da genau Phase ist. Ist schon interessant. Und China. China war ich noch nicht. Shanghai, chinesische Mauer, das würde mich auch sehr sehen.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Du hast gerade vorhin schon diesen Narcos-Dreh angesprochen, ne? Also oder diesen, was da von der, ihr habt da irgendwie ein krasses Budget zur Verfügung gestellt bekommen, ne? Für den Kokain-Dreh damals zu Palm aus Plastikzeit. Abseits davon, was war das heftigste Budget, was du jemals zur Verfügung hattest?
Tildimek, das war das zweitgrößte Projekt, was ich machen durfte.
Kannst du das verraten, wie viel? Da das
ich glaube, es wurde 180.000, irgendwie sowas. Oder 200.000, irgendwie so ein Dreh war das. 500 PS, aufgrund der ganzen Autos, war das auch ein sehr teurer Dreh. Da ist mir diese Festplattengeschichte passiert, wo das Video dann eine Woche später rauskam. Und kennst du die Geschichte?
Was war da nochmal? Erzähl.
Da ist die Festplatte irgendwie am Arsch gegangen. Weil, kennst du auch diese alten Festplatten, die in einer CD, so eine Quatsch-CD haben. Und da ist irgendwie etwas an der CD passiert, wo die Daten einfach alle leider irgendwie kaputt gegangen sind.
Scheiße, ne?
Und ich war auch so schlau, hab natürlich keine Sicherung gehabt. So, das war aber alles, muss dir vorstellen, das war alles wirklich, wenn ich wirklich von 25 bis 30 Videos im Jahr rede, das, die ganze Zeitspanne ist halt immer sehr eng. Und da passieren so Sachen, so Leichtsinnsfehler und so weiter, das passiert halt leider. Und leider ist dann das Projekt, das Video war schon fast fertig, so. Ich hatte den Edit schon, das war alles Ding. Das wäre auch da rausgekommen, wo es rausgekommen soll. Aber dann war das mit der Festplatte. Und das war richtig schlimm für mich. Und dann habe ich geguckt, wie ich das alles retten kann. Ich hatte einen Teil noch auf meiner Speicherkarte auf der Kamera. Das waren diese Szenen, wo am Anfang kommen mit dem Drift, mit den ganzen LEDs. Und dann habe ich geguckt, beim Programm, wenn du renderst bei Premiere, dann speichert das immer so einzelne Files. Und ich habe dann herausgefunden irgendwann, dass die da abgespeichert sind und dann habe ich alles wieder wie so ein Puzzle zusammengelegt.
Mhm.
Aber es ist, du musst dir vorstellen, die Clips sind so lang, wie du sie gecuttet hast.
Mhm.
Das heißt, ich musste alle Dinger wieder alle zusammensetzen, dann ist dieses Video entstanden. Und ich habe auch mit dem Handy das Video mal abgefilmt, so, um die Jungs das mal zu zeigen. Ich habe dieses Handy genommen, also diese Aufnahme vom Handy genommen, habe ich es auch in dem Video reingekartet. Habe das alles so zusammengemixt einfach. Und sieh da, eine Woche später kam da das Video raus. Wir haben es angekündigt auf, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, Köln war das. Ein Tanzbrunnen. Haben es dort präsentiert. Und jetzt hat das Video 143 Millionen Klicks. Das ist ja Wahnsinn.
Unfassbar. Ja. Unfassbar. Ja. Krass. Krass. Also man hat nichts davon gemerkt. Also ich.
Ja, früher war noch Gott sei Dank diese YouTube-Hype-Zeit. Und das hat richtig durchgeballert noch.
Aber geil. Geile Background-Story zu einer der legendärsten Palmen aus Plastik-Singles, die rausgekommen sind. Und es bringt uns eigentlich auch schon zu einem nächsten Teil, über den ich mit dir sprechen will. Und zwar diese ganze Palmen aus Plastik-Ära zusammen mit Raf Camora und Bones. Nach Palmen aus Plastik 3 kam ja auch auf YouTube die Doku zu Palmen aus Plastik. Und ich glaube, Raf hat sowas gesagt wie, eigentlich gehörst du da auch mit dazu. Also eigentlich ist Palmen aus Plastik ihr drei. Und Bones hatte tatsächlich auch den Satz gesagt, ohne die Schau-Videos wäre Palmen aus Plastik niemals so erfolgreich. Was ich so ziemlich schön fand, wie die beiden das auch formuliert haben. Und man muss dem Ganzen ja auch recht geben, weil dieses ganze Visuelle schwingt da ja extrem mit. Auch wenn man darüber nachdenkt, was da alles passiert ist. So, das waren ja einfach unfassbar krasse Musikvideos und eben auch ne dein Signature-Move sozusagen in ganz verschiedenen Ländern halt auch gedreht. Du hast mir vorhin schon gesagt, wie du Raf kennengelernt hast. Und der erste Videodreh war ja gar nicht, das hatte noch gar nichts mit Palmen aus Plastik zu tun, sondern erster Videodreh mit Raf und Bones zusammen war ja der Videodreh zu dem Track Geschichte. Und du hast, beziehungsweise du und Raf, ihr habt beide Bones am Flughafen erst kennengelernt, so richtig. Ihr habt euch davor noch nie persönlich gesehen, oder?
Genau. Also wir haben uns kennengelernt und ja, haben, ja, hi, wie geht's? Ja, schau, Bones. Okay, top, lass nach dem Jamaika. So, wir haben uns einfach, ja, das ist so, wie man jemanden kennengelernt. Man hat sich nichts dabei gedacht, okay, wie geht's? Okay, lass mal ein cooles Video drehen und fertig so.
Hat sich das damals schon besonders für dich angefühlt, dieser Geschichte-Videodreh auf Jamaika? Oder hat sich das so eigentlich normal angefühlt? Oder kannst du das jetzt überhaupt noch so differenzieren?
Also heute gesehen sehe ich es natürlich anders, aber früher habe ich es wie einen normalen Dreh. Ich wollte einfach Gas geben, wir wollten einfach was Geiles hinbrettern, haben geguckt, dass wir das wirklich geil machen mit Geschichte und haben uns da alle so kennengelernt und jeder mit Respekt, jeder mit, wir machen das, wir machen das, lass uns das. Bones hat auch geholfen beim Dreh, hier ein bisschen Licht halten da, weißt du, also wir waren nur zu dritt da und waren unter uns so und haben unser Ding da gemacht.
Würdest du sagen, da hat aber dann schon so die Chemie gestimmt, dass man sich
ja,
verstanden
auf jeden
hat?
Fall. Also ja, ja. Ich habe ja gemerkt, wo die dann am Abend ihren Rum da getrunken haben und dann so ein bisschen so miteinander harmoniert haben.
Ja.
Auf diesen Jamaika Dancehall Film so. Da hat man schon so cool gemerkt, so ja. Da entsteht etwas.
Was würdest du denn sagen, warum funktionieren die beiden so gut zusammen? Weil laut eigener Aussage sind sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, das ist ja gerade das Interessante. Im Leben sind immer Kontraste der Schlüssel zu etwas. Zu einer goldenen Mitte, sage ich mal. Und die, zwar sind die verschieden, aber menschlich sind die auch irgendwo, haben die eine selbe Ebene. Der Respekt ist da. Sie akzeptieren ihre Schwächen sowie die Stärken. Das Menschliche ist einfach, passt einfach.
Stimmt so. Einfach. Stimmt einfach,
ja. Gell? Ob der eine so denkt oder so denkt, nein, ist nicht schlimm. Man hat trotzdem eine Ebene, wo man sich trifft. Und ja, die harmonieren halt wunderbar zusammen.
Kannst du eine Eigenschaft von Bones sagen, die du am meisten schätzt an ihm? Weil du kennst die beiden ja ziemlich gut insgesamt.
Ja, Bones, seine ganze Coolness, also seine Lockerheit, wie er mit Dingen so umgeht. Ja, seine coole Art einfach. Also er nimmt nicht alles so ernst. Er lässt sich auch im Leben treiben, so wie es passiert, passiert. So denke ich auch, also kann Sachen nicht beeinflussen, die nicht beeinflussbar sind. Und am Ende sich aufregen, macht auch keinen Sinn, weil dann bist du am Ende nur noch älter, wenn du dich über jede Sache aufregst. Darum ist er da sehr entspannt. Und was das Schöne an Bones ist, seine Mitmenschen, die um ihn sind, die supportet er. So krass. Jeden tut er irgendwie in Szene setzen. Also er hat so ein Feeling, Menschen zu zeigen, cool zu zeigen, jeden, ja, so zu supporten, so. So ist nicht jeder.
Kann ich mir gut vorstellen, weil das ja auch früher so sein Ding auch war, ne, bei 187, so, ne, dass er dann auch hinter der Kamera war, ganz am Anfang und auch die Leute gefilmt hat und eben so ein bisschen Mastermind-mäßig sich überlegt hat, so, wie kann da jeder auch so seine Karriere sozusagen vorantreiben.
Er liebt es, wenn seine Mitmenschen auch cool angezogen sind,
Ja.
Cool drauf sind, eine gute Zeit haben. Das ist so. Auch bei Raff, also beide haben dieses Mitmensch-Ding hier.
Ja. Dass einfach ein bisschen drauf gucken auf die Leute, mit denen man drumherum ist. Was würdest du denn bei Raff sagen? Was schätzt du bei ihm am meisten? Weil ihn kennst du ja auch nochmal 2 Jahre länger. Ihr habt.
Bei Raff?
Ja, seid jetzt oft zusammen auf Tour so.
Bei Raff ist so sein Verstehen, wie es den anderen Menschen gerade geht. Er ist da sehr gut darin. Er kann sich in Menschen hineinversetzen, versteht, wenn einer ein Problem hat oder nicht. Also er ist ein sehr kommunikativer Mensch. Wenn es Probleme gibt, spricht er die Probleme direkt an, damit die direkt aus der Welt geschafft sind. Er ist ein Mann von klaren Worten. Und das macht er Raff auch sehr aus. Und auch seine Lockerheit. Er ist menschlich, wirklich sehr empathisch und, wie soll ich sagen, er ist einfach ein Wahnsinnsmensch. Also beide,
ja,
so.
Ich meine, spricht ja auch irgendwie für sich, dass trotz diesem ganzen Trubel und Erfolg, was ja wirklich ein Mega-Hype, ein Mega-Erfolg war in den letzten Jahren, dass ihr immer noch als Gruppe alle zusammen seid, so, und zusammen Musik macht, weil das ist ja, ne, man hat das jetzt häufig auch in der deutschen Rap-Musikgeschichte gesehen, dass es ganz, ganz schnell mal gehen kann, dass man sich verstreitet, dann böse über sich redet im Internet und so. Und ich finde, das macht euch, also, ne, so alle, die bei euch im Dunstkreis sind, ziemlich aus, dass man da nicht so viel mitbekommen hat in die Richtung und sehr viele immer noch dabei sind, die eben auch in der Anfangszeit schon dabei waren.
Mhm. Ja, nie ohne mein Team, ne?
Richtig. Ja, du musst mir mal sagen, wie ist das? Ihr habt ja damals schon krasse Musikvideos gedreht, bevor Palm aus Plastik 1 raus, also ne, in der Promophase zu Palm aus Plastik 1. Wie ging das? Also woher habt ihr da die Budgets genommen, um in andere Länder zu fliegen? Weil eigentlich war ja da noch gar nicht so dieser Stand so von wegen, ey, oder wo, ne, wie ging das? Da war ja noch nicht dieser Mega-Hype.
Du meinst
da.
Vor Palm aus Plastik? Oder auch während Palm aus
also,
Plastik?
Also, genau, dann während dem ersten Teil, ne, also als dann das Musikvideo zu Palm aus Plastik zu dem Song kam, zu Nie ohne mein Team, zu Mörder und so, das waren ja, ne, ihr habt, glaube ich, so Balkanroute auch gemacht, ihr seid du weißt es besser, wo ihr überall gedreht habt.
In Kroatien, in Bosnien, in Wien waren wir, in Hamburg, in Berlin, ja, das waren die Länder.
Okay.
Und das Gute war halt, also du vom Budget her, du zahlst ja quasi Hotel und Flugkosten. Ansonsten hast du jemanden wie mich, der alles macht. Das ist schon mal, du brauchst jemanden, wenn wir Licht gemacht haben, habe ich selber so mit Kamera Licht gemacht oder ich habe einer von den Jungs hat dann das Licht gehalten und haben da auf, so wie der Moment gerade passiert, das ist halt der Vorteil. Und damit waren wir auch einfach schneller als die anderen. Und wir haben echte Momente eingecatcht. Und das geht es am Ende des Tages. Es geht nicht um gestellte Sachen. Die sind auch vielleicht hier und da schön, aber was halt mehr ins Gefühl geht, sind die echten Momente. Und das war für uns immer wichtig. So. Und das haben wir halt das habe ich ja mit Raff bei Ghost herausgefunden. Diese Art von Filmen, auch diese Art von Arbeit. Du musst dir vorstellen, dieses mobile Arbeiten kam da zustande, wo Raff quasi mit seinem Laptop Musik produziert hat. Ich quasi mit meinem Laptop das Visuelle gemacht habe. Wir konnten uns beide so top kombinieren. Okay, wir haben schnell den Song, okay, lass uns das aufnehmen. Ah, okay, die Speicherkarte rein, in den Laptop, schnell draufschneiden. Da war dieses schnelle Produzieren da. Und das alles mit den Kulissen hast du nicht so hohe Kosten, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Sachen mieten musst, produktionsmäßig auffahren musst, den bezahlen, also wenn du ein Riesenteam hast, da haben wir auf jeden Fall auf uns geguckt und haben geguckt, okay, lass einfach den Vibe vom Song catchen, das ist das Wichtigste.
Ja, verstehe. Habt ihr auf jeden Fall richtig gut rübergebracht, so, ne, mit diesen ganzen Szenen irgendwie auch, dass dann plötzlich so ein Maxwell noch am Strand dort rumjumpt und sowas, so, das hat so irgendwie so dieses nahbare Feeling auch gegeben und so dieses, hey, dieses nie ohne mein Team, das kann auch jede Freundesgruppe sein,
ja,
so.
Ja.
Und dieses Gefühl wurde da, glaube ich, richtig gut mitgetragen. Hast du einen Lieblingsteil von Palm aus Plastik? Also die musikalisch, wo du sagst, so, den feierst du am meisten?
Ich glaube, es ist Palm aus Plastik 2. Ich weiß nicht, das gibt mir dieses Gefühl.
Ja.
Also ich glaube, vielleicht auch in Videodrehs, weil die einfach wirklich unfassbar waren. Wir waren in Costa Rica bei dem Projekt, wir waren in Mexiko, wir haben in Deutschland alles mit 500 PS, Wahnsinn, was für ein Aufwand wir da gefahren haben. Hat schöne Erinnerungen. Vielleicht ist es deswegen.
Und es war halt auch diese absolute Prime, ne? Also wo man gerade noch so dieses, man schwimmt auf dieser Volkswelle von Palm aus Plastik 1 und dann kommt der zweite Teil und wirklich alle warten drauf, alle sind, okay, was kommt jetzt als nächstes? Schaffen die es nochmal so krass zu sein? Und dann am Ende, ja, okay, die schaffen es nochmal genauso krass zu sein oder nochmal krassere Musikvideos so zu drehen. Am Ende von der Palm aus Plastik 3 Tour gab es, glaube ich, ein Konzert in München, ne? Mhm. Und das wurde auch in der Doku so ein bisschen gezeigt. Und ich kann mich irgendwie auch noch so an Insta-Stories von Bones erinnern, dass da dann so eine Action war, ne? Ihr habt irgendwie schon damit gerechnet, dass eine Razzia kommt, weil in Bayern kennt man ja auch, ne? Die Polizei achtet da irgendwie nochmal ein bisschen mehr drauf. Und Bones hatte, glaube ich, am nächsten Tag Geburtstag und ist dann von dem Konzert irgendwie undercover, gab es dann irgendwie so ein Bones-Double, damit Bones irgendwie raus verschwinden kann. Erzähl mir mal darüber, was da los war. Warst du mit Bones dann unterwegs eigentlich?
Also jemand hat ihn, also Hardy hat ihn abgeholt.
Ah, okay.
Weggefahren. Ja. Ich habe quasi die Momente eingefangen, wo er in den, wie heißt das, in diesen Kasten sich versteckt hat. Und du musst dir vorstellen.
Was war da normalerweise drin? War da so Kamera-Equipment?
Ja, so Lichter-Equipment oder irgendwie sowas
okay.
War da drin. Und du musst dir vorstellen, ein Jahr oder zwei Jahre davor, die haben ja uns komplett hops genommen. Das haben wir auch bei Karneval drin, die Aufnahmen, aber auch in der Doku drin, wo die wirklich polizeimäßig sehr aggressiv gegen uns vorgegangen sind. Und um das einfach zu vermeiden, hat er sich dann quasi versteckt und dann ist er damit geflüchtet. Ja, die haben sehr, die Münchner, also die Bayern-Polizei, die machen echt keinen Spaß. Die versuchen ja jeden Krümel zu finden. Ich habe ja die Momente auch aufgenommen, wo sie die ganzen Koffer und so weiter kontrollieren. Ich war ja am Ende auch vor Gericht wegen dieser Sache.
Ehrlich?
Ja, weil ich nicht filmen durfte. Aber ich meine, okay. Die haben ja auch gefilmt. Die sind ja auch in einen riesen Aufmarsch gekommen. Und so wie mir bekannt ist, wenn die Polizei mit einer gewissen Anzahl ankommt, dann darfst du die abfilmen.
Mhm.
Man dürfte halt nicht die Aktion filmen, wie die im Koffer den kontrollieren. Aber ich habe eh alle Gesichter zensiert. Und dann habe ich mich halt auch mit 10 Polizisten da angelegt. Am Ende wurde ich verhaftet, die haben mich gezerrt an Polizeiwagen, was weiß ich was, und dann habe ich Handschellen bekommen. Also richtig gekämpft für diese Aufnahmen.
Ja.
Und die haben auch richtig schön polarisiert. War echt top.
Ja. Das war die erste Razzia, ne? Also die irgendwie 2019 oder so.
Das war der Dreh zum Karneval. Da haben die uns richtig krass hops genommen. Aber dann habe ich die auch hops genommen. So.
Ihr habt ein Konzert quasi gefilmt und die kamen dann auch auf das Konzert halt
gestürmt
und haben Backstage.
Nach Ende des Konzerts kamen die rein und haben alles durchsucht. Alle da in einem Raum festgehalten. Nein, ihr dürft nicht, da alles kontrolliert. Die ganzen Büsse wurden kontrolliert. Und ich war halt derjenige, der immer
du nur mit Kamera
da, hier, dort unterwegs war und aufgenommen habe. War auf jeden Fall eine aufregende Geschichte.
Ja.
Dann bin ich halt vor Gericht gelandet, da habe ich irgendwie eine kleine Geldstrafe bekommen und
passt. Okay, wild. Aber diese Geschichten haben halt auch diese ganze Zeit mitgeprägt. Eine Sache auch im Palm aus Plastik-Kontext, die ich mich gefragt habe, ist, es gab ja dann beim dritten Teil die Single mit Jizzes zusammen, die in Marseille gedreht wurde. Und das ist
Taxi,
ja,
meinst du?
Taxi, genau. Ja. Genau, und so, man sieht ja in diesem Video auch schon irgendwie so diese bedrohliche Ghetto-Stimmung und so.
Ja.
Und das ist auch was, wo ich mich gefragt habe, wie kommt man da rein? Also, wie passiert das? Und haben die Leute da auch Bock darauf? Also, weil im Video sieht es so aus, als hätten alle Bock, aber davon kann man ja nicht ausgehen.
Also, wenn ich dir das erzähle, du glaubst dir eh nicht.
Ja.
Aber glaub mir, das war so. Also, das ist erstmal geplant, in Marseille wollten wir 2 Tage bleiben, ne? Dann dachte ich mir, 2-3 Tage, es wird zu wenig sein. Und dann haben alle gewartet, ey, da muss doch irgendwas passieren oder so. Ich habe mir auch zu allen gesagt, ey, diese 2 Tage, das ist viel zu wenig Zeit. Aber ich wusste, dass irgendwas passieren wird. Habe ich zu einem gesagt und kann es auch bezeugen, habe gemeint, warte, da kommt noch was. Irgendwas wird noch kommen. So. Und dann haben Bones und ich beschlossen, wir bleiben 2-3 Tage länger, um mehr Szenen zu drehen mit Jizzes. Weil da musst du auch dazu bereit sein. Weil ich bin nicht jemand, der sagt, ich gucke jetzt am Tag, so mein Tagesding. Nein, ich mache das so lange, bis ich meine Aufnahmen habe, ne? Und dann sind wir quasi ein paar Tage länger geblieben. Raff seine Szenen hatte ich schon. Und dann hatten wir den Kontakt zu einem Ghetto, der uns dann zu dem besagten Ort da gebracht hat, wo man im Video auch sieht. Und zwar war Wahnsinn. Erstmal hat alles normal angefangen. Man hat gesehen, okay, ein zerbombtes Auto liegt da einfach, zerschrottet. Okay, wir haben gesprayt, wir haben Aufnahmen gemacht, hier und da. Und auf einmal ging's los. Dann kam auf einmal eine ganze Polizei-Razzia, schreit rum, zielt Waffen auf Kinder und was weiß ich was. Alle schreien auf einmal, wir gucken, was passiert, wie man es auch da sehen kann. Also ich habe das wirklich dokumentarisch so mitgenommen. Und ja, die schießen. Und die Jungs schmeißen Steine auf die und wir gucken, was geht ab. Ich versuche, diese Momente einzufangen. Und irgendwann sind diese Zivilbullen, also zivile Polizei, sind dann irgendwann hinter einer Brücke gegangen und haben dort gewartet. Da hab ich geguckt, okay, ich habe eine Drohne gehabt, die kleinen noch, bin dann rüber geflogen. Während alle sich da versammelt haben, habe ich geguckt, was die da machen mit der Drohne. Und dann gab es ja diese Szene im Video, da merkt man auch, die reden miteinander und dann sehen die Drohne und zeigen da oben und so weiter. Und dann hatten die Schiss, ne? Der eine mit so einer riesen Waffe und der andere auch mit irgendwelchen Pistolen, was weiß ich was. Sind dann quasi, ich habe die ganze Zeit beobachtet und dann hatten die gar keinen Bock, gefilmt zu werden, dann sind die eingestiegen und weggefahren. Und so habe ich die
Ach
weggescheucht.
du Scheiße.
War so
Okay.
lustig. Und dann habe ich die damit weggescheucht, dann waren die weg.
Ja.
Ich habe meine Aufnahmen gehabt, Bombe. Das ist auch wieder dieser Moment, das kannst du
Ja.
nicht beeinflussen. Das
Das
ist,
kannst du nicht planen,
das
ja.
ist, das meine ich. Das sind so, wo der liebe Gott mir
Ja.
Unterstützung gibt, so. Und das dann mit dem Brand, das war auch noch eine Sache. Die Polizei war weg und so. Und dann haben wir weitergedreht und dann gab es irgendwie mit Spraydosen, hat irgendeiner mit Feuer gespielt, Spraydosen, auf einmal macht er einen Baum, zündet er an. Dann brennt der ganze Baum auf einmal. Und dann auf einmal hat alles gebrannt. Was passiert hier? Alle am Dancen, am Feiern, okay, Bombe, ich film, film, film. Die alle ignorieren das ganze Feuer. Ich dachte mir irgendwann, okay, das war ein Riesenbaum, der zu einem Block noch hinführt. Also das heißt, der kann noch rüber zum Block gehen, dann brennt der ganze Block. Die Kids dort sagen, hey, das ist normal bei uns, kein Problem. Wird schon irgendwie gelöst und so. Ja, das war Marseille und dann haben wir alles gefilmt und dann abgehauen.
Ey, verrückt,
Das
Mann,
ist echt verrückt.
verrückt.
Ja, Mann.
Krass. Ey, die haben euch doch komplett gefeiert, wahrscheinlich, wenn die Polizei wegen der Drohne
Ja, ja.
weggefahren ist, so.
Ja, ich habe die Aufnahmen gezeigt. Die Wahnsinn. So, das
Krass.
kennen die ja gar nicht. So,
Ja,
irgendwelche Deutschen kommen da in deren Ghetto und
ja.
wir versuchen immer, wenn wir dort sind, mit den Einheimischen immer miteinander eine Harmonie zu finden. Und Respekt, immer Respekt geben, weil wir dürfen bei denen drehen. Und umgekehrt, die erfangen uns mit Gastfreundschaft, man kennt den und den und das war für die auch sehr aufregend und dafür auch verewigt in einem Video. Ja, Mann.
Mega krass. Geil.
Echt geil.
Was eine Background-Story.
Ja,
Ja,
Wahnsinn.
Mann. Heftig. Ja, 2020 hast du eine sehr legendäre Musikvideoreihe gestartet. Es hat angefangen mit Big Body Bands. Es war die Zeit, wo Bones eigentlich sein erstes richtiges Soloalbum angekündigt hat. Also sein erstes richtiges Soloalbum, nachdem er nach seinen großen Erfolgen in den Jahren zuvor, ne, 2020, Hollywood angekündigt und dann hast du mehrere Musikvideos da gedreht und es ging, ne, ich glaube, die erste Single war noch was anderes.
Das war Roadrunner.
Roadrunner, genau. Das Video ist auch gar nicht mehr online,
Nee,
ne?
das war aufgrund wegen Corona. Wir wollten eigentlich nach LA reisen und dann richtig so auf Highway Roadrunner-mäßig abfilmen. Aber dann ging es ja nicht mehr mit wegen Corona. Und dann haben wir uns eine Möglichkeit ausgesucht, wie man das umsetzen kann. Dann dachten wir, okay, lass uns so ein bisschen Warner Brothers-Style auf Animation gehen. War auch ganz geil. Das Video hatte auch 16 Millionen oder 17 Millionen Klicks. Also war Wahnsinn.
Gegangen, ja.
Ich glaube, die Leute haben es auch gefeiert, aber er konnte sich halt am Ende des Tages nicht damit
Okay.
identifizieren.
Und
Verstehe,
dann.
also habe ich vollsten Respekt darüber auch. Und ja, wurde da runtergenommen. War aber ein schönes Erlebnis. Und
Ja.
es bleibt in den Erinnerungen der Menschen.
Ja.
Das ist auch das Schöne, wenn man Musikvideos gesehen hat und dann quasi sind die weg und dann hast du die nur noch bildlich.
So, man hat noch so die Bilder im Kopf.
Ja, das ist schön.
Da komme ich später auch nochmal auf eine Sache zurück. Genau, aber dann ging die, heutzutage sagt man so die Hollywood-Story, ne, ging dann los mit Big Body Benz
Genau.
und dann Tilly Dean weg. Und das Ganze war wahrscheinlich am Anfang einfach nur geplant für die Promophase zu Hollywood. Oder war das schon damals so geplant, dass das sich über mehrere Jahre ziehen soll? Weil mittlerweile haben wir da ja über 20 Kapitel.
Genau. Also erstens, als das Projekt Hollywood hieß, haben wir auch zum ganzen Management und so gesagt, hey, wenn das Album Hollywood heißt, dann müssen wir Hollywood. Also dann ist es ein bisschen anders, als wenn du Straßenvideos drehst oder keine Ahnung, wir müssen schon auf eine andere Ebene jetzt gehen, weil du hast ein Thema, Hollywood, okay, das müssen wir jetzt irgendwie einfangen. Okay, wie machen wir das? Also ich wusste schon, dass Till Lindemann weg quasi auf Michael Jackson Thriller mäßig gedreht werden soll, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil mal endlich mal was Neues war. Da haben wir auch eine Choreografie mit Zombies und dieses ganze Zeug, das war Wahnsinn. Dann habe ich überlegt, okay, weil Big Body Benz war ja die Single davor, wie kann man diese Single einführen. Und dann habe ich halt aus meiner Jugendzeit Menace to Society, also die ganzen Einflüsse, die ich habe, aus diesen ganzen legendären Ami-Gangster-Filmen, habe ich mich davon inspirieren lassen, habe auch mir gedacht, okay, ein Zombie muss ja getötet worden sein, und um ein Zombie zu werden. Okay, lass die Menace to Society-Szene, wo die Jungs abknallen am Ende. Lass es aber anders machen, dass, weil da auch dieses George Floyd-Thema gerade sehr aktuell war.
Ja.
Und lass die Polizisten die Jungs abknallen. Und da haben wir auch ein bisschen auf eine Szene angespielt, wo Maxwell den Kopf quasi vom Polizisten umgekehrt, einfach
auf den Boden drückt,
die umgekehrte Geschichte gemacht. Und so diese ganzen Einflüsse mit reingenommen, habe ich das Drehbuch quasi runtergeschrieben, plus dass die am Ende erschossen werden und dann zum Zombie werden. Und damit hat es dann quasi gestartet. Da habe ich mir schon gesagt, wenn wir schon so eine Fortsetzung folgen und so weiter machen, das könnte vielleicht eine geile Geschichte werden, ne? Da haben wir auch dieses To Be Continued am Ende immer geschrieben. Und irgendwann kam ja dazu, dass wir dann eine Melodie nehmen und dann halt nochmal, weil man hat immer so viele Aufnahmen und ist immer zu schade, wenn die einfach irgendwo sind, auf irgendeiner Festplatte, und man sieht die Aufnahmen nie. Da haben wir uns gedacht, okay, lass uns eine Melodie nehmen, lass uns die Bilder dann nochmal schön langsam schön zeigen, dass man auch da nochmal ein Hollywood-Feeling bekommt. Und ja, das ist auch wunderbar aufgegangen. Dann hat sich das immer Stück für Stück immer weiter ausgeprägt. Und diese Outros erzählen auch immer irgendwo eine Geschichte. Wenn man genau hinguckt und genau betrachtet, erzählen die auch immer etwas, was nochmal so ein kleiner Schlüsselmoment vielleicht sein kann. Und so hat sich das dann nach den ganzen Videos weiterentwickelt. Und ich habe dann immer geguckt, das passt, sollen so irgendwie so passen, damit es von der Story irgendwie catcht.
Klar. Ja, ich glaube, das schätzen die Fans auch, diese ganzen Easter Eggs oder diese Liebe zum Detail, die da drin steckt, weil, wie gesagt, mittlerweile zieht sich ja diese Musikvideoreihe über die verschiedensten 187 Releases hinweg bis ins Hier und Jetzt eigentlich, also schon seit über 4 Jahren. Aber da nochmal die Frage so, hattest du das schon auf dem Schirm, dass das auch bis 2024 gehen kann, oder war das damals wirklich erstmal nur für Hollywood und vielleicht Hollywood Uncut gedacht?
Ich habe schon auf dem Schirm gehabt, dass das schon länger geht.
Okay.
Weil ich kann das erzählen, bis ich sterbe. Ja. Die Menschen können immer wieder neue Sachen entdecken. Und es für das Entertainment einfach, ich glaube, wunderbar. Am Ende des Tages kann man alles machen. Da kann man auf jeden Fall in der Zukunft gespannt sein, was noch passiert und so weiter. Da gibt's ein paar geile Sachen im Kopf. Muss aber auch immer mehr Stück für Stück mal gucken.
Ja. Ja, am Anfang von der Hollywood-Reihe oder um das Release von Hollywood rum ist ja auch das Musikvideo zu Du fuckst mich nur abgekommen von Bones, ein Solo-Song. Und ich kann mich dran erinnern, dass da sehr, sehr viele Gerüchte waren, an wen sich das Musikvideo, an wen sich der Song überhaupt richtet. Ich kann mich an eine Schlagzeile erinnern, dass es sogar hieß, dass oder vermutet wurde, dass der Song in Richtung Jizzes geht. Weißt du noch, wie ihr darauf reagiert habt, so? Oder habt ihr das auch mitbekommen intern?
Ja, wir waren sehr überrascht, weil es kann jede Person sein. Weißt du, also, da haben wir uns eigentlich nicht so Kopf gemacht.
Mhm.
So am Ende des Tages. Aber ich kann nur einen kleinen Tipp geben. Wenn man bei Das ist Bones sieht man am Ende ein Polaroid-Foto, was von Fragst du mich nur ab war. Und diese andere Perspektive, die hat man nicht im Video gesehen. Aber wenn man genau hinschaut, das Foto leider wurde noch nicht fertig entwickelt. Aber wenn man genau hinschaut, könnte man vielleicht herausfinden, an wen das ging.
Crazy. Crazy.
Ja, kann man ja mal anschauen.
Okay, ey, ich muss mir das mal im Nachgang noch anschauen.
Guck mal gerne im Nachgang noch.
Verrückt, okay. 2021 ist ja dann, hat Bones schon sein Album Gameboy angekündigt, was ja jetzt 3 Jahre später rausgekommen ist. Und damals gab es auch schon die erste Single, die hieß Eine Pille. Und in diesem Musikvideo sieht man Bones und Jizzes, wie sie sich auf dem Wasser treffen, und sie fahren Jetski, aber nicht einen normalen Jetski, sondern so ein Auto als Jetski, ne? Corvette oder so ist das, glaube ich. Du musst mir mal sagen, wie ihr das gedreht habt. Ist das Computeranimation, oder?
Nein, das ist echt.
Echt?
Ja, klar.
Okay.
Also ich habe auf Instagram diese ganzen Jetcars, die heißen ja Jetcars, gesehen.
Mhm.
Und dann habe ich das Bones gezeigt. Ich sage, wir müssen das unbedingt machen, weil das ist das Update für Jetski.
Ja.
Und das war auch während der Zeit, wo wir Blaues Licht gedreht haben. Da waren wir im Libanon, haben wir Blaues Licht gedreht und haben danach direkt einen Teil für Eine Pille gedreht und sind dann daraufhin nach Türkei geflogen, um diese Jetcast abzufilmen. Und da der Song Eine Pille heißt und ich immer Freund bin von Sachen, die man so kennt, habe ich mir dieses Emoji angeschaut mit der Pille. Das war ja gelb-rot. Und da Bones immer sehr gerne mit dem Rot-Gelb spielt, dachte ich mir, okay, lass mal die Autos, Jetcars auch Rot-Gelb nehmen. Wenn man aufs Thumbnail anschaut, sieht es ja auch wie eine Pille. Wenn du auf das Thumbnail von einer Pille anschaust, hat schon diesen Look. Und ja, dann ist dann quasi 1:1 so zusammengekommen und dann habe ich mir auch gedacht, okay, Dr. Mario hat auch mit diesem Film gespielt, okay, lass Bones in diesem Gameboy-Style auch so rein. Und dann ist das alles so zustande gekommen. Alle Details, wie ein Puzzle am Ende des Tages.
Waren damals dann schon andere Musikvideos zu Gameboy geplant?
Nee, das war noch alles so, macht man das, macht man nicht, ja, mal gucken einfach. Ich sag, der Bones lebt auch für den Moment.
Es ging ja dann irgendwann weiter und das hat auch, glaube ich, noch mit dieser Pillengeschichte auch ein bisschen zu tun, dass irgendwann Anfang 2023 kam ja dann die erste Single zu High und Hungrig 3 raus, Sturkopf mit einer Glock. Und da muss ich dich jetzt fragen, es war doch so, dass am Anfang Jizzes mit einer Mario Basler Maske zu sehen war in dem Musikvideo. Und das ist jetzt aber nicht mehr drin, diese
Warum
Sequenz.
Ist das nicht mehr drin? Weiß man nicht. Man sagt so, ja, da war eine Maske.
Ja.
Aus mysteriösen Gründen ist das irgendwie weggefallen.
Ist das in dem Moment weggefallen, als dann ein paar Monate später? Da. Vielleicht war es nie da. Ich glaube, da haben ganz viele Fans haben sich das eingebildet.
Ja.
Ist das in dem Moment weggefallen, als dann später das Fußballer-Musikvideo von Mario Basler und Bones rauskam?
Du musst dir vorstellen, Jizzes hat auch wieder was mit der Hollywood-Story zu tun. Jizzes wird verfolgt, in der Hollywood-Story wird er verfolgt vom CIA, von Drohnen, von was weiß ich, von überall. Weil keiner kann mich ficken, siehst ja auch so eine Drohne, wie er da fliegt, er quasi verhaftet worden ist, das hat alles miteinander zu tun. Er hat sich quasi eine Maske machen lassen, damit er am Flughafen vorbeikommt, keiner erkennt ihn und kann normal nach Hamburg ankommen oder Berlin ankommen. Und das war so die Idee mit der Maske dahinter, dass er quasi unentdeckt bleibt für die ganzen Spione.
Geil.
Das war die Idee.
Wie seid ihr auf Mario Basler gekommen?
Ja, bei uns hat Mario Basler gefeiert und haben gesagt, okay, lass Mario Basler nehmen, weil wir wussten auch, irgendwann kommt vielleicht so eine Single und dann.
Okay, das war schon absehbar. Also es ist nicht so gewesen, ihr habt die Maske genommen, da hatte ich Mario Basler gesagt, so ey, warum nehmt ihr da die Maske mit meinem Gesicht, dann lass doch mal Fußballer drehen, sowas
nicht.
Ja,
nee, das war, ich glaube, da gab es schon auch diesen Song.
Okay.
Also wir wussten, Mario kommt irgendwann.
Verstehe. Okay, top. Dann im Hier und Jetzt angekommen ist jetzt das Blockbuster-Video Früher Sterben rausgekommen und eine Szene hat da drin halt komplett polarisiert und zwar, dass einfach Spectre, der ehemalige Agro-Berlin-Chef, Bones MC ein Bushido-Tattoo sticht. Was ist die Story hinter diesem Bushido-Tattoo und wie kam Spectre dabei ins Spiel?
Also Bones hat ja eine Wette gegen Jizzes verloren. Die waren ja drauf und dann
ja.
War halt besoffen, hat sich halt dieses Tattoo machen lassen. Und bei wem auch nicht, soll es beim Spectre gemacht werden, weil er ist ja der Erfinder von diesem Logo. Und ja, hat halt dort dann das B tätowiert.
Okay, aber das ist dann nicht noch in der gleichen Nacht passiert, als diese Wette abgeschlossen wurde, sondern man hat in der Nacht die Wette abgeschlossen und dann wurde der Tattoo-Termin bei Spectre organisiert. Und
ja, so mäßig, genau.
Du wurdest eingeschaltet, hast alles gefilmt und es... Musikvideo war dadurch
genau,
perfekt.
Dann, wo ich angerufen, ey, komm vorbei schnell, ich lasse mir das B tätowieren, das auch eine kleine Geschichte hat, dass wir ursprünglich bei Das ist Bones, damit haben wir ja schon mit dem B gespielt, da bin ich drauf aufmerksam geworden, ihr habt ja denselben Anfangsbuchstaben und da es ja da ein bisschen Reiberei zwischen den beiden gibt, ja, lass doch ein bisschen da so da einfach nehmen und mal machen. Ich glaube, da liegt der Ursprung so und dann vielleicht hat er.
Aber was war bei Das ist Bones?
Das war nur im Instagram im Reel. Da haben wir so mit dem Logo ein bisschen gespielt.
Ah.
Weil wegen dem B, er hatte ja eine Jacke an, wo er sein B hatte, mit dem King oben. Und dann haben wir halt sein B King mit dem anderen B. Ein kleines Spielchen gemacht.
Crazy Aktion. Ich glaube, viele sind sich immer noch nicht ganz sicher, ob dieses Tattoo wirklich echt ist, aber.
Und ja, ich bin sehr, sehr stolz, dass auch der Spectre in dem Video mitgemacht hat.
Mega, ne? Also.
Bombe. Es ist, war mir eine Ehre so. Hat er abgerissen mit Agro Berlin, was die da damals gemacht haben. Wahnsinn.
Unfassbar. Also auch sein visuelles Auge bin ich auch absolut Fan von. Und auch wie er das Ganze so geformt hat, dass er damals da halt auch den ganzen Rappern halt so ein Image auferlegt hat.
Ja,
so, ne?
Ja, das ist heftig.
Das ist schon sehr krass. top. Ey, mega interessant, was du alles raushauen kannst für diese, über die Hollywood-Story, über Palmen aus Plastik. Mhm. Du hast aber auch eigene Projekte am Start. Und zwar hast du einen eigenen Online-Shop, den Casado Store. Ja. Dort gibt's Feuerzeuge, T-Shirts, Boxershorts. Erstmal die Frage, warum Casado überhaupt?
Casado, das hat eine lange Historie. Also, ich heiße Schein, habe daraus Schau gemacht. Und dann habe ich geguckt, okay, was klingt super mit dem Namen? Also, was klingt so ein bisschen modisch, ein bisschen stylisch und so? Da habe ich eine spanische Liste angeschaut. Und dann habe ich immer alles getestet. Okay, Schau, bam, Schau das, Schau dies, Schau das. Dann. Und dann kam ich irgendwann auf Schau Casado. Und ich so, wow, hört sich rund an, hört sich sehr flüssig an. Und dann seitdem, ohne die wirklich die Bedeutung, ich habe mich ja auch gar nicht befasst, was die Bedeutung damit, also was das überhaupt bedeutet, habe ich das einfach nice gefunden, habe gemeint, okay, ab sofort heiße ich Schau Casado, ich werde damit Videos machen. Und dann im Nachhinein, im Laufe der Jahre, habe ich mich natürlich immer mehr beschäftigt, okay, wieso habe ich Casado eigentlich, wieso habe ich diesen Namen, ne?
Ja.
Der hat eine Bedeutung, wie quasi zwei Sachen zu verbinden. Also ja, man verbindet eine Sache mit der anderen Sache. Und dann habe ich geguckt, okay, was mache ich denn? Ich mache das Visuelle und das Musikalische verbinde ich zu einem. Und das ist an erster Stelle Casado. Das ist eine Bedeutung quasi. Die andere Bedeutung ist, ich liebe es, Menschen abzufilmen, die verschiedene Kulturen sind, verschiedene Herkünfte haben. Und es war mir immer wichtig, wie wir schon die ganze Zeit geredet haben, auf Länder, verschiedenen Ländern zu erreichen, verschiedene Kulturen. Und was mache ich da? Ich verbinde diese ganzen Kulturen in einem. Dass wir Menschen, wir dürfen alle auf dieser Erde leben, jeder mit seiner verschiedensten Art und Weise. Und ich will einfach zeigen, wir können miteinander. Also alles, was auch in der heutigen Zeit passiert ist, finde ich, ist alles, ja, richtig, du weißt schon, so
ja, ja.
Kriege und Natur.
Man vergisst so ein bisschen, dass es eigentlich um die Menschlichkeit geht. So.
Genau, um die Menschlichkeit.
Und dieses Gefühl so, ne, hey, man, wenn man auf einem Vibe ist, dann passt es. Wenn man freundlich ist, wenn man herzlich ist und so, dann können wir alle miteinander.
Genau, und das will ich auch mit den Bildern erzeugen, dass wir miteinander sind. Und nicht einer besser ist als der andere oder was weiß ich was. Für uns ist es egal, woher du herkommst, welche körperlichen Defizite du hast oder was weiß ich was. Wenn du von Grund auf ein Mensch mit positiver Energie bist und so handelst, dann ist es für uns viel, viel bedeutsamer als,
ja,
als andere Sachen. Also wir gucken, ja, diese Oberflächlichkeit, die natürlich nervt ihn, natürlich spielen wir auch damit, aber in erster Linie geht es immer ums Menschliche. Wenn das Menschliche nicht passt, dann kannst du das alles nicht machen. Und ja, wir haben uns so gesagt, also ich mir selber habe immer gesagt, gib den Menschen drei Chancen. Wenn die nach drei Chancen immer noch der sind, der sie sind, dann kannst du die, da haben die ihre Verbindung zu mir, auf meine Person zum Beispiel, verwirkt. Weil ich bin nicht jemand, der nach einer Chance beim direkten Ding einfach quasi die Verbindung verwirkt. Darum, ja, sind drei Chancen da, um die Toleranz zu zeigen zu dem Bösen.
Ja, okay.
Das ist eine Facette. Und ja, und die andere Facette natürlich ist die männliche und die weibliche Spezies, sage ich jetzt mal. Das ist auch Casado. Mann und Frau. Wir sind quasi Teil dieser Erde und wir leben auf dieser Erde und haben eine Mission. Und da haben wir uns mit Casado Music auch quasi eine Aufgabe uns gegeben, was auch dann quasi mit einem schönen, fetten, epischen Trailer gezeigt wird, mit aktuellen Geschehnissen und so weiter. Und wir stellen damit auch jemanden vor, der...
Also ein Artist?
Ein Artist.
Rap-Musik oder...
Wird man sehen, was da...
Wird man sehen,
es okay. Ist universal, finde ich. Kann alles sein. Und eine besondere Art. Ich bin sehr gespannt auf dieses Projekt und haben da auf jeden Fall sehr viel Energie und viel Zeit darin investiert. Und damit werde ich halt auch die ganzen Posts damit quasi vorbereiten, mit dem ersten Post, mit der Vergangenheit, mit meiner Vergangenheit abschließen, wie es zu Casado kam, wie es Solin Casado zum Beispiel dieses Studio ins Leben gerufen hat, wo wir quasi sie als Frau, als selbstständige Independent-Frau, die aus dem Krieg kommt und halt wirklich den Krieg mit Leib und Seele erfahren hat, auch in Deutschland gewisse Probleme hatte, hier klarzukommen, trotzdem immer noch independent unterwegs versucht, ihr Ding zu machen, haben wir uns quasi wie so ein Team vorgeschworen, Musik und Video quasi zu verbinden, um als Label nach außen rauszukommen. Mit einem Artist. Und noch andere, wir haben noch eine sehr starke Independent Woman, eine Marokkanerin, namens Honey. Die kann man schon sagen, weil die hat schon released und so weiter. Auch eine sehr taffe Frau und hat auch mit sehr vielen Problemen zu kämpfen, hier in dem Land sich als, ja, als Frau plus als Immigrant, ich will das Wort nicht sagen, aber als Ausländerin hier durchzukämpfen, ist es schon mal ein bisschen anders als man so.
Ja, man hat mit ein paar Vorurteilen
auf jeden zu Fall kämpfen. Ja, und dann noch ja, als Frau, und hat auf jeden Fall auch viel Mist gefressen, und so Menschen, die Halt brauchen, denen wollen wir helfen mit Casado. Uns ist es scheißegal, wer du bist. Hauptsache, du hast ein Herz aus Gold. Und das ist für uns wichtig. Und wenn wir quasi eure die Hand geben, dann halten wir sie fest. Und man sollte auch nicht unsere Gutmütigkeit wirklich nicht so, weißt du, also wir wollen für die Menschen da sein. Wenn am Ende des Tages nach diesen 3 Chancen das nicht passiert, dann ist es fail so. Dann,
ja, ja, ja.
Aber ich glaube, überall ist es einfach so. Es muss einfach harmonieren. Ja, das, genau. Haben wir uns dazu beruft, das zu machen, und ich bin sehr gespannt, was daraus wird.
Ja. Klingt spannend. Das heißt, man kann mit viel neuer Musik rechnen, die genau da rauskommen wird. Und Musikvideos dann produziert von dir.
Ja, bist auch sehen. Da wird auch was mit, da wird,
okay, okay,
mit dem einen Projekt.
Auch Easter Eggs, ja, ja.
Easter Eggs, aber es wird auch eine geile Storyline passieren.
Okay.
Wo in meinen Augen so noch nicht passiert ist. Aber mal schauen.
Okay, okay. Also du bist immer wieder für Überraschung gut.
Ich bin immer für Überraschung gut. Immer. Du musst verstehen, ich versuche wirklich jedes Detail auf der Erde, auf dem Universum zu finden, um am Ende des Tages ein Produkt rauszubringen. Das ist es. Und das ist Casado für mich. Für uns Casado.
Yes. Und weil ich vorhin schon angesprochen habe, im Moment gibt's ja den Casado Store, ne, mit Feuerzeuge, T-Shirts, Boxershorts. Ich habe aber auch gesehen, dass da auf der Website so Coming Soon mäßig was ist. Was erwartet uns da noch?
Also mit dem Casado Store haben wir quasi, der wird nicht mehr Casado heißen. Also wir werden da einen neuen Namen finden. Wir haben auch komplett neu renoviert. Neues Branding, ein neues Konzept. Da haben wir jemanden, der wirklich sehr, sehr viel Ahnung hat in der Mode, aber auch selber Designer ist. Modedesigner, Sam, liebe Grüße. Der quasi auch die Geschäftsführung oben beim Verkauf übernimmt und ein geiles Konzept erstellt hat. Und wir dem nachgehen. Und er kümmert sich mehr jetzt um den Klamotten, Candy Shop. Also es werden viele andere Sachen noch da. Nicht mehr nur rein klamottenmäßig. Wir wollen auf High-Fash-Brands gehen und auch auf Streetwear-Brands, aber auch so Candy-Bar-mäßig, also so Sachen, Kaffee anbieten. Also es soll auf jeden Fall gemütlicher alles jetzt werden. Da gibt's noch auf jeden Fall andere Sachen, die man anbietet, damit es ein mehr Erlebnis wird. Und unten ist quasi dann Solin Casado im Studio, kümmert sich um die Musik, und ich bin oben in meinem Bereich und checke die ganze visuelle Ebene.
Geil.
Also ein Concept Store mäßig.
Ja, ja, verstehe. Okay, das heißt, der hat bisher auch physisch schon existiert in Köln, der Casado Store.
Ja, ja, der seit okay. 2018? Ja, 2018 haben wir den Laden. Und jetzt ist es Zeit, einfach mal was Neues zu probieren und alles zu perfektionieren. Also alles so an den Punkt zu bringen, wo es sein soll. Und wirklich keine halben Sachen mehr. Und wirklich alles damit zerfetzen. Also das ist die Intention fürs neue Jahr, unsere Vorsätze. Mit dem Ding, was wir hier vorbereiten, ich glaube, das wird wirklich eine fette Geschichte, wo wir sehr, sehr überzeugt sind. Plus diesen Concept Store mit dem super Typen Sam. Und da bin ich sehr gespannt, auf eine andere Art und Weise mal anzugreifen.
Auf jeden Fall, man muss sich immer neu ausprobieren, ja, irgendwie, und neue Sachen entdecken. Klingt auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ich wünsche dir damit weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Und bin gespannt, was uns da erwartet, auch eigene Artists angeht. Und es ist auch ein schöner Plan für 2025. Und bedanke mich für ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit sehr vielen Insights zu deiner Arbeit, mit den ganzen Artists, mit denen du zusammengearbeitet hast in den letzten Jahren. Ich glaube, man könnte noch das Interview 3 Stunden weiterführen, weil du so viel zu erzählen hast. Es ist auf jeden Fall mega spannend. Irgendwann müssen wir mal einen zweiten Teil, glaube ich, machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall noch einige Sachen hier.
Glaube ich. Mega krass. Hat mich gefreut. Danke dir.
Ciao. Bitteschön. Danke für deine Zeit. Und danke an Deutschrap Plus. Support Deutschrap. Immer am Start. Oh ja, Mann.
Yes.
Geile Sache.
Z. So, ich hoffe sehr, euch hat das Interview mit Chao Casado gefallen. Wie ich auch schon im Podcast erwähnt habe, ich glaube, wir könnten Stunden weiter erzählen. Ich glaube, diese Stories waren nur die Spitze des Eisbergs. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Und wenn euch das Interview Spaß gemacht hat, dann lasst doch gerne eine gute Bewertung da, da wo ihr uns gerade zuhört. Wenn ihr in Zukunft keine Interviews mehr verpassen wollt, dann denkt dran zu abonnieren. Jeden Montag kommen übrigens unsere regulären Folgen raus, in denen wir über alle News und Gossip sprechen und in neue Songs reinhören. Also Deutschrap Plus abonnieren und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bleibt gesund.